Ja, hallo. Also von mir jetzt vielleicht noch mal so ein Vortrag über die Kategorie nutzloses Wissen. Nee, stimmt natürlich nicht. Das geht schon sehr ins Eingemachte, deshalb fangen wir gleich an. Ja, genau. Warum sind Pixel eigentlich keine Rechtecke? Ich dachte, ich zeige mal dieses tolle Bild von dem Gesicht hier und ne, das schaut doch schon so glücklich. Und wenn man so genau hinguckt, ja, irgendwie ist da doch schon so ein Muster, oder? Ne, das sind so einzelne Rechtecke so, aber die meisten würden sagen, ja, irgendwie ist es schon ein bisschen Pixelart, oder? Na, das im Prinzip na, haben wir das ja hier in so ein Gitter aufgeteilt. Und wenn wir das abspeichern, ja, dann kennen wir das ja. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele von euch mal was mit Bildbearbeitung gemacht haben, aber na, dann habe ich da zum Beispiel Helligkeitswerte, die abgespeichert werden. Na, und dann sind das Ziel ist in diesem Fall nur ein Farbkanal 00 bis FF, also ein Byte, 8 Bit. Das kann natürlich was Beliebiges sein, aber benutze ich jetzt hier zum Anschauen. Ja, aber im Prinzip für jedes dieser Quadrate, was ich vorher gesehen habe, oder Rechtecke, habe ich ja nur einen tatsächlichen Wert. Das heißt, ich interpretiere jetzt über einen Punkt eigentlich, was die Helligkeit ist. Ne? Das heißt, ich habe nur tatsächlich einen konkreten Wert und irgendwie möchte ich den ja auf eine Fläche projizieren. Und das ist natürlich ein sehr grober Fehler, wie wir gleich noch sehen werden. Genau, aber im Prinzip ist es bei uns erst einmal eine Interpretation, dass wir eine punktuelle Information haben, einen einzelnen Punkt, einen einzelnen Wert, und dass wir das sozusagen auf ein Rechteck aufprojizieren. Ja, genau. Also, was haben wir denn eigentlich eher tatsächlich? Naja, eigentlich ist es ja eher so ein Gitter. Also, ich habe ja halt ne, so gleichmäßig angeordnet, habe ich jetzt so punktuelle Informationen. Natürlich sind diese Punkte in Wirklichkeit unendlich klein. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil unendlich kleine Punkte kann man natürlich nicht sehen. Aber ich habe es jetzt natürlich trotzdem hier mal ein bisschen sichtbar gemacht. Und die spannende Frage ist natürlich, was ist jetzt eigentlich zwischen den Punkten, wenn wir jetzt eigentlich keine Rechtecke haben? Na, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mein Gitter verschieben möchte und jetzt wissen möchte, was ist denn jetzt eigentlich an diesen Punkten? Was machen wir denn jetzt? Genau, dazu müssen wir erstmal klären, wie wir eigentlich so einen Punkt beschreiben. Jetzt geht es so ein bisschen in die Mathematik rein. Andererseits werde ich versuchen, sehr informell zu halten. Naja, man könnte zum Beispiel sagen, ich habe da so eine Funktion, die ist einfach in einem Punkt definiert. Das ist relativ offensichtlich. Das hat aber so ein paar mathematische Probleme. Deshalb nehmen wir eine andere Funktion. Die nennt sich auch Dirac-Impuls. Vielleicht mal jemand in AlgoKS gehört oder so. Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich noch mehr. Okay, das ist jetzt nicht so anschaulich. Was ist das für eine Funktion? Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Rechteckfunktion der Breite h. Und diese Breite kann ich beliebig wählen. Das heißt, ich habe das hier versucht, so ein bisschen zu zeigen mit diesen verschiedenen Rechtecken. Und eine interessante Eigenschaft davon, das Integral über die Funktion ist immer 1. Und die Idee von diesem Dirac-Impuls ist, ich kann ihn jetzt sozusagen unendlich schmal machen. Das heißt, ich mache mein h immer, immer kleiner. Aber ich weiß zu jedem Zeitpunkt immer noch, dass das Integral darüber 1 ist. Und dass das Integral 1 ist, hat eine sehr interessante Eigenschaft. Denn falls ihr mal AlgoKS gehört haben solltet oder vielleicht noch hören wird, dann werdet ihr vielleicht wissen, was eine Faltung ist. Und der Dirac-Impuls ist nämlich das neutrale Element der Faltung. Nur das, um jetzt nochmal ganz kurz zu zeigen, was eigentlich Faltung ist. Also das Beispiel habe ich jetzt hier von Wikipedia. Das heißt, im Prinzip schiebe ich da so zwei Funktionen übereinander und integriere jeweils das Produkt der beiden Funktionen. Bei einer Rechteckfunktion kommt dann entsprechend so ein Dreieck raus. Und das Interessante an dem Dirac-Impuls ist eben, dass wenn ich das mit einer beliebigen Funktion mache und den mit diesem Dirac-Impuls falte, dann kommt wieder genau die gleiche Funktion raus. Und ja, jetzt kommen wir langsam zu dem nächsten Punkt, der vielleicht ein bisschen schwieriger wird für Informatiker, weil zumindest ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das wirklich jemals in der Informatik gemacht haben. Aber ja, diese Fourier-Transformation, die hat man vielleicht schon mal gehört. Und ja, was ist denn das eigentlich? Naja, irgendwie habe ich irgend so ein Signal. Das kann zum Beispiel in meinem Fall, hier habe ich versucht, einen Querschnitt durch die Augen zu machen. Ne? Da waren ja zwei so Punkte, die so ein bisschen dunkler waren. Und ich kann da jetzt eine Fourier-Transformation drauf machen und am Ende kommt da irgend so ein Spektrum raus. Das ist, was man da auf der rechten Seite sieht. Das ist jetzt in diesem Fall nicht das exakte Spektrum, das habe ich jetzt eher rein informell genommen. Aber die Idee ist, dieses Spektrum, das tut, je weiter man nach rechts geht, desto mehr fällt sozusagen ab. Je höher die Frequenzen werden, desto kleiner wird mein Signal. Und wir müssen eigentlich auch gar nicht wirklich verstehen, wie die Fourier-Transformation funktioniert für das, was ich heute mache. Aber man kann damit trotzdem sehr einige spannende Dinge beobachten. Zum Beispiel, ich hatte ja vorhin gesagt, was so ein Dirac-Impuls ist. Man kann den einfach notieren als einen so einen Strich mit so einem Punkt oben dran. Und was man mit diesem tollen Impuls machen kann, ist, man kann ihn jetzt so aufreihen, ne, in so einem gleichmäßigen Abstand. Und wenn man nämlich den Fourier transformiert, dann bekommt man wieder genau das Gleiche raus. Nicht exakt genau das Gleiche, da gibt es noch so ein paar Skalierungsfaktoren, aber das ignoriere ich jetzt erst einmal hier. Wir wollen es ja einfach halten. So, eine Sache müssen wir über Fourier-Transformationen auch noch wissen, nämlich wenn wir zwei beliebige Funktionen oder ich sage auch gern Signale habe, wenn ich das Produkt davon, also ich habe ein Produkt aus zwei Funktionen, wenn ich die Fourier-Transformation wissen will, dann kann ich das Problem ein bisschen einfacher machen und einfach die Fourier-Transformation der einzelnen Funktionen bestimmen. Aber wie man hier sieht auf der linken Seite, wie mache ich hier den Laser? Genau, auf der linken Seite ist so ein Mal und auf der rechten Seite ist so ein Stern. Und der Stern bedeutet in diesem Fall die Faltung. Das heißt sozusagen, wenn ich das Fourier transformiere, dann darf ich die Funktion nicht mehr multiplizieren, sondern ich muss sie falten. Und da kann man was sehr Spannendes beobachten. Nämlich, wenn ich jetzt mit meiner ursprünglichen Funktion anfange, der Querschnitt durch das Gesicht, und ich jetzt einfach mal annehme, dass das hier das Spektrum ist. Ne, wir hatten ja diese mittlere Funktion, man nennt die auch Scharfunktion, hat man ja gerade gesehen, was die Fourier-Transformiert ist. Auf der linken Seite kann man ja relativ gut sagen, ne, wenn ich diese zwei Funktionen multipliziere, dann kommt das da unten raus. Ne, das ist relativ logisch, ne, weil sozusagen überall da, wo ich so einen Dirac-Impuls habe, da bekomme ich halt einen Dirac-Impuls genau dieser Höhe. Und das ist natürlich ein bisschen Schummelei, weil der ist theoretisch gesehen unendlich, aber das ignorieren wir erstmal. Genau, aber der spannende Teil ist eben, wenn ich mir jetzt das Faltungsergebnis anschaue, auf der rechten Seite, ne, wir hatten einfach gesagt, das hier ist das Spektrum, das ist in Orange. Wenn ich das jetzt falte mit der Scharfunktion, also dem rechten hier, was bekomme ich denn dann? Naja, also wir hatten ja gesagt, der Dirac-Impuls ist das neutrale Element, das heißt, ich bekomme eigentlich genau wieder das Gleiche raus, nur nachdem ich hier ganz viele von diesen Impulsen habe, bekomme ich jetzt plötzlich ganz viele von diesen Spektren, jeweils ein bisschen verschoben. Ich hoffe, das kann man zumindest informell nachvollziehen. So, ja genau, und das heißt, wir bekommen hier sowas, was sich immer wieder wiederholt. Jetzt versuche ich so einen kleinen Sprung zu machen, zu was ihr vielleicht mal gehört habt, nämlich, ja, das nennt sich dann nämlich Aliasing, beziehungsweise wir sehen hier im Frequenzspektrum die Aliase unseres Signals, weil diese ganzen Spektren, die wir jeweils so, die sich so aufstellen, die sind immer gleich. Und wenn man eine besondere Eigenschaft ist, eben wenn ich jetzt das Signal, ne, das war das, was wir in Orange haben, wenn ich das zu niedrig abtaste, dann bekomme ich jetzt hier plötzlich in den unteren Bereichen hier zum Beispiel so Spektren, die sich überlappen. Und kann ich schon mal so sagen, das ist blöd, weil nämlich dann kann ich in diesem Bereich kann ich das Signal von diesem Spektrum nicht mehr von diesem Spektrum unterscheiden. Und das ist ein Problem, wenn ihr zum Beispiel mal irgendwie ein billiges Skalierungsprogramm oder so genommen habt und versucht habt, ein Bild hochzuskalieren oder ein 3D-Spiel gespielt habt und habt ihr vielleicht auch mal was von Aliasing gehört, nur dass das dann so lustige Treppenstufen oder Moiré-Muster oder so bildet. Das ist im Prinzip genau den Effekt, den man bekommt, weil ich hier eben Spektren habe, die sich überlappen und dadurch die Darstellung, unsere abgetastete Darstellung, also das, was man hier links unten sieht, weil die nicht mehr eindeutig zuordnenbar ist zu dem, was wir hier links oben ursprünglich hatten. Und ein sehr toller Trick, den man machen kann, ist, man erhöht einfach die Abtastdichte, ne, weil dann, ne, also im Prinzip mache ich das, indem ich hier meine Scharfunktion dichter mache. Und da ist jetzt ein sehr interessanter Effekt, wenn ich nämlich diese Scharfunktion Fourier transformiere und die in dem linken Bereich hier dichter macht, dann wird die im Frequenzbereich dünner. Und wozu das sorgt, ist, dass jetzt diese Spektren, dass die sich jetzt weniger überlappen. Ne? Und wenn ihr zum Beispiel mal in einem Computerspiel jetzt Supersampling eingeschaltet habt, ne, zum Beispiel jetzt zweifach pro Achse, also insgesamt vierfach, dann habt ihr im Prinzip genau das gemacht, was ich hier auch gemacht habe. Ihr habt sozusagen diese Spektren, die sich überlappen, habt ihr ein bisschen voneinander weggeschoben und dadurch überlappen sie sich jetzt weniger und dadurch habt ihr dann weniger Aliasing. Genau, also deshalb nennt man diesen einfachen Trick, ist dann eine sehr primitive Form von Anti-Aliasing, dadurch, dass die Spektren sich nicht mehr so sehr überlappen. Genau, um dann so ein bisschen auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ja, also wenn ich jetzt so ein kontinuierliches Bild darstellen will, also tatsächlich mit so scharfen Kanten, wie ich es am Anfang gesehen habe, dann, wenn ich das mit Punkten mache, dann ist das eigentlich gar nicht eindeutig, weil diese Punkte, weil das, was zwischen den Punkten ist, das habe ich jetzt dazu interpretiert, das weiß ich nicht unbedingt. Das heißt, ist so ein bisschen aus meinerseits das Fazit, ja, Pixel sind in Wirklichkeit gar nicht rechteckig, sondern sie können eigentlich das sein, was wir wollen, das, was wir, wie wir sonst halt aussuchen. Aber das Interessante ist, es gibt auch eine sehr einheitliche Form von Pixeln, die verlustfrei ist. Und dann fängt es jetzt langsam an, in die Signaltheorie zu gehen, mit denen wir uns jetzt nicht so sehr beschäftigen, aber dass eine so eine Form wie ein Pixel sozusagen verlustfrei dargestellt werden kann, ist mit so einer sogenannten Sync-Funktion. Das ist so eine, ja, ihr seht es da. Es ist an der Stelle jetzt auch gar nicht genauer wichtig, wie die jetzt zustande gekommen ist. Aber das heißt sozusagen, wenn ich jetzt verlustfrei meine Punkte interpretieren will, dann sieht mein Bild eigentlich so aus. Und das sieht ja eigentlich total hässlich aus, deshalb brauche ich mehr Pixel. Ja, und damit wäre ich am Ende und ich hoffe zumindest trotz des sehr Wischiwaschi-Mathematik hat es euch trotzdem gefallen, ja. So, und ich habe gehört dann nichts. Achso, erstmal Fragen natürlich. Ja.
Dieses Blur, was du da hast, das ist jetzt ja auch fast das, was eben so ein Kamerasensor als.
Meinst du jetzt so einen analogen Low-Pass-Filter an der Kamera oder so?
Es gibt ja Kameras, die so vor dem Sensor verklebt.
Ja. Ja, die Idee ist, dass es genau sowas tut, ja.
Ja, auch wenn man kein Sync bekommt hat.
Ja. Und dazu muss ich noch anmerken, dieses Bild ist eigentlich total gefälscht. Eigentlich wollte ich das nämlich programmatisch generieren selbst, weil die Folien sind natürlich in JavaScript gemacht. Aber es ist leider nicht mehr tatsächlich echt fertig geworden. Deshalb habe ich einfach GIMP genommen. Ja?
Eine Frage, also das ist auch zum Fotografieren. Du meintest, Pixel sind Punkte, aber bei einer Kamera averaget man sozusagen dieses ganze Rechteck.
Tja, das ist natürlich fies. Deine Kamera macht natürlich Blödsinn. Nein. Ja, natürlich, Punkte sind natürlich mathematisch sehr toll, aber natürlich alle Dinge, mit denen wir zu tun haben, sind natürlich keine Punkte. Und insofern hilft einem das natürlich nur bedingt weiter. Und die Lösung ist natürlich auch da, ich nehme einfach mehr von diesen Punkten.
Aber das heißt, Kamerapixel sind in Wirklichkeit keine Punkte?
Nee, natürlich nicht, die sind ja nicht unendlich klein. Ja, also ich meine, es gibt die ja auch in unterschiedlichsten Anordnungen mit doppelt so viel Grün und manchmal sind die irgendwie länger als breiter und ja, gibt es ja verschieden. Ja?
Bedeutet ja, dass eben die Pixel von meiner Kamera wahrscheinlich sowas Ähnliches wie Rechtecke, aber auf jeden Fall deutlich kleiner, als das eigentlich Pixel sind.
Ja, und du hast eine Linse. Du hast noch eine Linse, die lustige Dinge
das macht. Noch alles. Aber ja, natürlich.
Also die Frage ist, also diese ganzen Signalhochskalierungs-, was auch immer, Blurring-Algorithmen und so, die verlassen sich ja meistens auf diese, mein Pixel ist ein einzelner Punkt-Definition.
Ja.
Wie hart geht das alles kaputt, wenn meine Pixel in Wirklichkeit wirklich geaveragte Rechtecke sind?
Also der gut aussehen tut es wahrscheinlich dadurch trotzdem, also du könntest das versuchen rauszurechnen, aber dann wird es halt signaltheoretisch sehr kompliziert. So, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Dann hoffe ich, ja, hat es euch gefallen, dann gebe ich weiter an Florian, der etwas über XML erzählt hat.